Heute gibt es eine Ehepaarpredigt. Mal was anderes. Aber zur Einstimmung möchte ich euch einmal fragen, wie geht's euch denn so heute? Horcht's einmal in euch hinein, wie geht's mir denn so? Wahrscheinlich habt ihr auch schon in der Früh gesehen, wie schön die Natur ist, wie die Berge leuchten, wie blau die Luft ist und wie bunt der Herbst ist. Und das füllt uns irgendwie mit Freude und mit Lobpreis und mit Ehrfurcht vor Gott. Aber beim heutigen Thema frage ich euch jetzt einmal, wie geht's euch denn heute mit euch selber, mit eurem Körper, mit euren, so wie ihr seid, mit eurem Erscheinungsbild, mit eurer Gesundheit oder eurer Krankheit oder auch wie sehr, die Frage stellt sich, wie sehr mag ich denn den Körper? Ich mag zwar die Natur da draußen, aber mag ich auch diese Natur da drinnen? Wie geht's mir mit der? Und ich stelle diese Frage deswegen, weil es heute um das Thema gehen soll, unsere Sexualität, eine Gabe Gottes. Und wir sind einfach von Gott, von Grund auf, als sexuelle Wesen erschaffen. Das möchte ich gleich einmal in den Anfang stellen. Du und ich und wir alle sind heute hierher gekommen, als Mann oder als Frau. Wir haben in der Früh schon gefühlt, als Mann oder als Frau. Wir haben es in der Früh schon mit unserem Körper zu tun gehabt, als Mann oder Frau. Wir haben in den Spiegel geschaut und uns so oder so gesehen, als Mann oder Frau. Und Gott hat gesagt, das ist wunderbar und er hat das so gemacht. Es ist ihm eingefallen, uns als Mann und Frau zu erschaffen und er hat eine riesige Schöpfungsvielfalt und Kreativität da hineingelegt, um uns füreinander anziehend zu machen. Er hat dieses ganze göttliche Bild in uns in Mann und Frau aufgeteilt und hat eine riesige Anziehungskraft da hineingelegt, ein riesiges Potenzial. Und das macht uns zu sexuellen Wesen. Ist das nicht super? Deswegen ist es trotzdem einfach ganz wichtig, wie schauen wir uns an als sexuelles Wesen? Wie schaue ich mich als Frau oder mich als Mann an? Wie schaue ich meine Organe an, auch meine Sexualorgane? Mit welchen Augen schaue ich auf meine Fruchtbarkeit oder Nichtfruchtbarkeit oder nicht mehr Fruchtbarkeit oder noch nicht Fruchtbarkeit? Die Frage ist auch, wie sehr kümmere ich mich drum? Wie sehr kümmere ich mich um diesen Bereich? Wie sehr bin ich mit dem Herrn in Kontakt über diesen Bereich? Über meine Gefühle, meine Gedanken, meine Ängste, meine Grenzen. Die Frage ist, verstehen wir unseren Körper überhaupt? Ja, und es ist so eine Sache mit der Sexualität, weil jeder von uns hat eine gewisse sexuelle Geschichte. Und die Wahrheit ist, dass nirgends in keinem Bereich unseres Lebens, oder sagen, ich weiß es nicht, aber jedenfalls in dem Bereich der Sexualität umfasst, ist unsere Gefühlswelt besonders sensibel. Auch besonders verletzlich, besonders feinfühlig. Und das war sicher so in Gottes Plan. Aber dadurch sind wir eben auch besonders verletzlich. Und Dinge, die mit Sexualität zu tun haben, prägen sich in unserem Wesen einfach viel tiefer ein als andere Dinge. Deswegen ist es einfach mal wert, das Thema von Grund auf anzuschauen und darüber nachzudenken. Und Gott hat natürlich Sexualität erschaffen, einerseits um diese Anziehung, diese positive, herzustellen. Er hat sie auch geschaffen, um in der Ehe, wenn man verheiratet ist, ein Paar miteinander zu verkleben, eins werden zu lassen, ganz ineinander verwachsen zu lassen. Und er hat durch Sexualität uns Anteil an der Schöpfung gegeben. Wir dürfen teilhaben an der Schöpfung von neuen Menschen. Das ist so eine Ehre, die Gott uns gibt darin. Und es ist in unserer Zeit heute nicht mehr selbstverständlich, sich auch das auch zu sehen, diese Ehre, diese Würde, die Gott uns dadurch gibt. Wir als Krone der Schöpfung dürfen mitarbeiten an der Schöpfung. Gott gibt uns eine riesige Würde und der Feind weiß das und das attackiert er. Und da müssen wir wachsam sein und da, das wird vielleicht auch ein bisschen noch Thema heute werden. Ja.
Ich beginne jetzt mal bei Adam und Eva. 1. Mose 1, 27. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch. Das Schöne daran ist, Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und da liegt schon einmal sehr, sehr viel drinnen. Und er hat uns als Mann und Frau als sein Ebenbild geschaffen. Nicht die Frau, weil sie so schön ist, nicht den Mann, weil er vielleicht so stark ist, sondern als Mann und Frau sind wir sein Ebenbild. Kannst du mal das erste Bild einblenden? Und ich habe das so als ein Puzzle, zwei Puzzlesteine dargestellt auf Regenbogenpapier. Und ich denke, wenn da steht, er schuf sie als Mann und Frau, da war dieses Puzzle zusammen als eine Fläche und als diese sind wir Ebenbild Gottes. Und man weiß, wenn man so Regenbogenfarben auf eine Scheibe gibt und die dann schnell dreht, dann entsteht eine weiße Farbe. Und diese weiße Farbe ist für mich irgendwo so das Bild Gottes, dieses helle, weiße, reine. Und auch wenn wir so bunt erscheinen, wie wir sind, in all unserer Buntheit, dann sind wir zusammen Ebenbild Gottes, in seiner Schönheit, in seiner Weisheit, in seiner Klarheit. Und diese zwei Puzzlesteine, wenn die jetzt Mann und Frau darstellen, dann sieht man auch, dass die aus einem Stück gemacht sind, also in dieser Gleichwertigkeit. Es steht, es ist eine Rippe oder ein Teil aus dem Mann genommen worden und daraus die Frau geformt. Also man kann sich so vorstellen, er hat einen Teil eben von dem Menschen, den er geformt hat, herausgenommen und hat praktisch dann die Frau daraus geformt. Und eben in dem ersten Kapitel steht, als Mann und Frau schuf er sie. Also männlich und weiblich hat er uns erschaffen. Ganz bewusst. Wir sind nicht gleichgeschaltet. Wir sind nicht ein Einheitsbrei, sondern wir sind Geschöpfe Gottes und ganz speziell als Mann und Geschöpf als Frau, ganz bewusst von ihm so hineingestellt, mit all den Unterschiedlichkeiten, aber aus einem Stück geformt sozusagen. Und das gefällt mir an dem Bild so. Und es steht immer im Schöpfungsbericht, und er sah, dass es gut war. Das gilt auch für den Menschen. Er sah, dass es gut war. So wie er Mann und Frau geformt hat, mit all ihren Wesenseigenschaften, sah er, dass es gut war. Ich glaube, das hat Gott natürlich schon vorher gewusst, aber es ist so eine Bestätigung, dass das ein göttlicher Fakt ist, dass wir gut sind als die Personen, als die wir geschaffen wurden. Ja, und einen Auftrag gab er den Adam und Eva dann, seid fruchtbar und mehret euch. Also auch unsere Fruchtbarkeit ist hineingenommen, dieses, er sah, dass es gut war. Und es ist ein bewusster Schöpfungsakt, weil er uns als Mann und Frau geschaffen hat, damit wir fruchtbar sein können. Dieses Puzzle zeigt auch, dass wir unterschiedlich sind, aber füreinander geschaffen. Das heißt, diese Konturen passen zusammen. Und ich glaube, jeder, der sich mal verliebt hat und den einen Menschen getroffen hat, wo er sagt, ja, Klick, da macht's Klick, da passt das zusammen. So wie beim Puzzle-Spiel mit 1000 Puzzles und man findet den Stein, der jetzt genau da hineinpasst, den man gesucht hat. So sollen wir einander Ergänzung sein, so richtig angepasst an den anderen. Das ist natürlich nie perfekt, weil es da immer gewisse Spitzen und Löcher gibt, die vielleicht aneinander reiben, aber es ist uns so gedacht, dass wir trotzdem den Menschen finden, mit dem wir in dieser Übereinstimmung leben können. In der Unterschiedlichkeit, aber in der Übereinstimmung, dieser göttlichen Vereinung. Und diese Unterschiedlichkeit ist es auch das, was uns eigentlich so anziehend macht. Wir sind von Grund auf so geprägt, dass uns unsere Unterschiedlichkeit anzieht. Weil der andere ist ja der Teil, der uns fehlt, um Gottes Ganzheit darzustellen, Gottes Ganzheit zu spüren, Gottes Ganzheit in sich praktisch als Ergänzung zu haben. Heißt das, dass wir als Mann alleine und als Frau alleine weniger wert sind? Nein, weil wir bleiben ja auch weiterhin Persönlichkeit, Einzelpersönlichkeit. Aber dennoch ist ein großes Geheimnis hineingelegt und eine große Freude und große Schönheit darin, dass wir einander ergänzen und dadurch auch zum Bild Gottes werden. Und wie man da schon sieht, so ein Puzzlestein, wenn der den anderen hineinklingt, dann ist er ausgelegt für eine starke Verbindung. Da kann man schon rütteln, die Puzzlesteine, die gehen gar nicht so leicht auseinander. Aber natürlich, wenn man nicht sorgsam ist, kann das schon passieren. Der Adam, da wird berichtet in der Bibel, wie er dann, also in der zweiten Kapitel steht dann nochmal über den Schöpfungsbericht, dass der Adam zuerst geschaffen wurde und dann hat ihm Gott, damit er Gemeinschaft hat, die Tiere zugeführt und vorgeführt und er hat nirgendwo ein entsprechendes Bezugslebewesen gefunden, das ihm entsprochen hat. Und dann hat Gott ihm in den Schlaf versetzt und seine Rippe entnommen und daraus die Eva geformt. Und dann ist der Adam aufgewacht und hat gesagt, endlich, endlich, sie ist Teil von meinem Fleisch und Blut. Ist das nicht herrlich, dass es diese Entsprechung gibt, die uns einfach tief im Herzen eine Sehnsucht bereitet hat? Frei nach Fred Feuerstein würde man sagen, jappadappadu. Ja, und im Schöpfungsbericht steht auch, dass diese beiden Vater und Mutter verlassen. Das heißt, es wird der Mann seiner Frau anhängen und umgekehrt. Und sie werden ein Fleisch werden. Sie werden eine Einheit werden. Sie werden einander aneinander verklebt. Und das hat auch schon unter anderem zu tun mit der Sexualität. Dadurch, dass ich mich mit meiner Frau auch körperlich verbinde, wächst in mir die Einheit. Und wenn wir jetzt das zweite Bild nehmen, da ist das schon passiert. Wir sind als Mann und Frau eine Einheit.
Also, ich staune immer über Gottes Kreativität. Weil was sich Gott alles einfallen hat lassen im Zusammenhang mit Sexualität oder Fortpflanzung, das ist echt so erstaunlich für mich. Und je mehr wir uns auch befassen, auch durch diese Teenstar-Arbeit und so, und je tiefer wir da hineinschauen in dieses Körpergeschehen und was da alles zusammenstimmen muss und wie es funktioniert und so, das ist so großartig. Und begonnen hat das schon mal, ich war da mal auf Urlaub bei einer Ausstellung, da bin ich irgendwie so hineingestolpert. Da gab es eine Ausstellung, die hat geheißen Blümchensex. Ich habe mir gedacht, aha, interessant, das muss ich mir jetzt anschauen. Und das war, ich war begeistert. Es waren Blüten und Blumen, Pflanzen von der ganzen Welt, unterschiedlichste dargestellt. Und was jede Pflanze für Tricks hat, damit Fortpflanzung funktionieren kann. welche Insekten sie mit welchen Tricks, mit welchen Farben, mit welcher Pracht und Herrlichkeit sie anlockt, damit eben das sexuelle Geschehen stattfinden kann. Und da ist dann gestanden, eigentlich ist die Blume, die Blüte der Blume, das Hochzeitsbett. Also diese Pracht der Blumen, die uns so begegnet und die man auch oft so bestaunen, ist eigentlich ein Hochzeitsbett. Der Gedanke hat mir einfach gefallen. Und Gott, also für mich wird sichtbar, die Lilien des Feldes, die kleidet Gott so wunderschön. Wie viel mehr kleidet er uns Menschenkinder mit so wunderbaren Dingen? Ja, und unser Körper ist eben so ein komplexes und ausgedachtes System. Da müssen so viele Dinge und Umstände zusammen wirken. Und die dann dazu beitragen, erstens auch zu der Anziehungskraft schon, aber auch letztlich um Kinder hervorzubringen, um neue Menschen hervorzubringen.
Ja, bei uns Menschen ist natürlich da auch einiges hineingelegt. Wir sind als Mann und Frau sehr unterschiedlich, auch im Zugang aufeinander und zueinander geschaffen. Und eine große Herausforderung für uns Ehemänner ist, zu erlernen, wie Frauen ticken. Und vielleicht auch die Frauen, wie die Männer ticken. Weil eben gerade die Unterschiedlichkeit auch, wie wir den anderen sehen, was uns am anderen gefällt, was uns ins Auge springt. Wir sind als Männer sehr optisch angelegt, sehr schnell in unseren Reaktionen. Und da brauchen wir einfach das Gegenüber, diese Ergänzung in dieser weiblichen Herangehensweise. Das ist so schön, wenn man dann sich aneinander nähert und den anderen verstehen lernt, dass die Reaktion und die Art, wie der andere denkt, wie er fühlt, wie er empfindet, wie er sich entfaltet oder entfalten kann, dass er lernt. Und wenn man da bei der ersten spontanen Reaktion hängen bleibt und nicht weiter hineindringt in das weibliche Wesen, dann geht sehr, sehr, sehr viel verloren. Und es ist auch für eine Beziehung sehr schlecht, weil da zwei Einzelpersonen dann bleiben. Und eher das trennend wird als zusammenführend. Und so ist es einfach gut, wenn wir uns das anschauen, dass wir unterschiedlich sind und unterschiedlich geschaffen wurden. Jeder mit seinem Teil, mit seiner Aufgabe. Aber die ganze Fülle kommt erst hervor, wenn ich den anderen entdecke und mich auf ihn wirklich einstelle. Und ein Zusammenspiel entsteht, das wirklich dann zu einer Einheit wird. Ja, die Frage an uns ist, wie sehen wir tief in uns unsere Fruchtbarkeit, unsere Sexualität, unsere sexuelle Lust? Da ist groß die Frage, wodurch sind wir geprägt? Wir haben sehr viel in unserem Elternhaus mitbekommen, vielleicht auch an der Ehe unserer Eltern gelernt. Wir haben viel von unserer Gesellschaft mitbekommen, vielfach auch im religiösen Umfeld, teilweise eine starke Prägung. In der Bibel ist das Zusammenleben von Mann und Frau und unsere Sexualität als was sehr, sehr Positives beschrieben, was Schönes, was Erstrebenswertes. Ich möchte euch da aus dem Prediger zum Beispiel eine Stelle lesen. Da steht im 9. Kapitel: Deshalb iss, trink und sei fröhlich dabei. Denn Gott gefällt dein Tun seit langem. Trag saubere Kleidung, pfleg dein Gesicht mit Salbe, sei glücklich mit der Frau, die du liebst, genieße jeden flüchtigen Tag deines kurzen Lebens, das Gott dir hier auf Erden gegeben hat. jetzt kommt, denn das ist der Lohn, den du für deine irdischen Mühen bekommst. Also ein Auftrag, das Leben mit der Ehefrau, mit dem Ehemann wirklich zu genießen, weil das der Lohn ist, den Gott für uns hat. Die Frucht davon, dass wir zusammen Bild Gottes sind, bringt geistliche Frucht in uns. Auch menschliche Frucht und menschliche Freude ist alles da inkludiert. Und wir sollen das wirklich genießen als Gabe und als Geschenk Gottes. Oder im Sprüche 5, wo es darum geht, um die Treue, die wir unserem Ehegatten oder Ehegattin haben, zuwenden. Da steht zum Beispiel von Vers 15 bis 20, trink Wasser aus deinem eigenen Brunnen. Liebe nur deine eigene Ehefrau. Warum sollst du das Wasser deiner Quelle nach außen vergießen und dich mit einer anderen Frau einlassen? Du sollst es für dich behalten und es nicht mit Fremden teilen. Deine Frau soll gesegnet sein. Freu dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Sie ist wie eine liebliche Gazelle, wie ein anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen dich bei der Zeit, alle Zeit berauschen. Ihre Liebe soll dich stets in Bann ziehen. Mein Sohn, warum sollst du dich von einer fremden Frau verzaubern lassen oder die Brüste einer anderen liebkosen? Also ein feuriges Lied für die Liebe in der Ehe, für die Langzeitliebe, für das Freuen, langjährige Freuen an dem Partner, den man gewählt hat. Warum Gott uns so starke Gefühle von Freude und Lust gegeben hat, das sollen wir diese auch in der rechten Weise ergreifen und für uns entfalten. Es sind, glaube ich, die tiefsten und stärksten Gefühle, die wir haben, sind verbunden mit unserer Sexualität. Warum? Weil es das Tiefste unseres Wesens trifft und aus der tiefsten Tiefe unseres Wesens auch herauskommt. Und darum ist es kein Spielzeug für den Alltag, dass man praktisch mit irgendwem irgendwas, weil es einem gerade Freude macht, so wie es vielleicht jetzt in der Gesellschaft propagiert wird, tu das, was dich gerade heute freut, und wenn du Übereinstimmung mit wem hast, dann mach es. Also so ist das die heutige Predigt der Gesellschaft. Und wenn man da jetzt die Absichten Gottes für uns gegenüberstellt, dann sieht man, welche Tiefe und welche Größe Gott da hineingelegt hat und die er für uns bereithält. Ich kann nur erfüllende Sexualität mit einem Leben, mit einem Menschen, mit dem ich wirklich zutiefst auch verbunden bin. Darum ist die Sexualität auch für die Ehe eigentlich gedacht. Als Verbindungsglied, als dieser Kleber, der uns zusammenklebt, zusammenfügt. In der Kirchengeschichte haben wir leider eine dunkle Phase hinter uns. Gleich am Anfang der Kirche war die Gesellschaft geprägt von dem griechischen Weltbild, von der griechischen Philosophie, ja, das wollte ich, die eine Trennung gemacht hat zwischen dem körperlichen, seelischen und dem geistigen. Das Geistige, das war das, was anzustreben ist, was gut war, wo man nachgegangen ist, was Bestand gehabt hat. Und das andere war so das Abfallprodukt. Okay, der Mensch ist halt schwach und er hat halt einen Körper, leider. Das hat aber die Verkündigung und die Botschaft, die von der Kirche ausgegangen ist, sehr stark geprägt. Es war eine negative Sicht und eine Bewertung als Sünde, vor allem was uns wohltut und was uns Lust bereitet. Auch ist eine Verteufelung der Frau damit parallel gegangen, weil sie war ja die Verführerin, so quasi das, was uns eigentlich weggebracht hat von unserem wahren Ich. Und das ist so weit gegangen, dass sogar die eheliche Sexualität als Schuld dargestellt wird, als sündhaft, als niedrig. Es war jegliches Lustgefühl zu vermeiden, weil es sündhaft war. Und man hat dann möglichst diesen Sexualakt quasi war so mit viel Augen zudrücken gestattet, um Kinder zu zeugen. Und dann hat es auch ohne jegliches Lustgefühl hätte das passieren sollen. Und da merkt man schon, man kann kein Kind zeugen, ohne dass der Mann einen Orgasmus bekommt. Oder der Mann hat sicher da ein gewisses Lustgefühl gehabt, was halt, naja, notgedrungen notwendig war, aber eigentlich war es negativ zu sehen. Und die Frau ist dadurch, dass das ja schnell und ohne irgendwas geschehen musste, sowieso links liegen gelassen worden. So ist über Jahrhunderte die sexuelle Vereinigung gepredigt worden. Als Gegenpol hat sich in der ganzen Gesellschaft immer wieder natürlich auch eine Gegenpendelbewegung ist hervorgekommen durch totale sexuelle Freizügigkeit und die sich praktisch über das kirchliche Gebot oder kirchlichen Anweisungen hinweggesetzt haben. Und darum ist die Kirche hat immer den Ruf gehabt, sexualfeindlich zu sein aus dieser Situation heraus. Und erst in den letzten Jahren ist das aufgebrochen worden und es ist auch da bestätigt kirchlich, dass unsere Sexualität ein Gottesgeschenk ist. Aber das, was wir tief in uns drinnen haben, da soll man gar nicht glauben, was da in uns verborgen ist, ist eigentlich eine negative Sicht unserer Sexualität, mit Nuancen natürlich von sehr viel bis sehr wenig. Aber die meisten scheitern an der Frage, wenn ich in mein Schlafzimmer gehe und an Sex denke, sperre ich dann zu und lasse Gott draußen, sage ich dem Heiligen Geist, schön bis jetzt, aber jetzt ist meine Zeit. Wie geht's da uns? Das ganze Geschehen der Sexualität ist einfach ein Geschehen, das eine Heiligkeit hat. Und ich denke, wir dürfen diese Heiligkeit ganz neu in uns entdecken, für uns ergreifen, für uns hereinbeten, hereinbitten. Bei diesen kirchlichen Ausformungen ist auch zum Beispiel das sechste Gebot umgeschrieben worden. Da hat es nicht mehr geheißen, du sollst nicht Ehe brechen, sondern du sollst nicht Unkeuschheit treiben. Das heißt für mich ganz was anderes. Weil da war alles unkeusch, einschließlich des ehelichen Geschlechtsverkehrs. Oder eine Todsünde war definiert mit Wollust. Also alles, was mit Lust zu tun gehabt hat, war gleich verteufelt. Und die Gefahr ist eben, dass man bei diesem Gegenpendel dagegen eben das Kind mit dem Bad ausschüttet. So wie es zum Beispiel in den 68er Jahren war bei der sexuellen Revolution, wo dann die freie Liebe gepredigt wurde. Man ist dann darauf gekommen, dass da auch die Frau auf der Strecke geblieben ist. Weil die Männer haben natürlich dominiert, was freie Liebe ist. Oder jetzt die neo-emanzipatorische Sexualpädagogik oder Gender-Mainstreaming, die predigen, tu einfach das vom Kindesalter weg, nämlich tu genau das, was du gerade willst. Und da ist keinenfalls mehr eine gewisse Ehrfurcht vor der Sexualität oder dass ich frage, wofür ist die Sexualität geschaffen? Wozu dient sie mir? Und so ist es schlimm, wenn man praktisch da eben das Kind mit dem Bad ausschüttet und von dieser göttlichen Schönheit dann in eine Beliebigkeit hineinkommt. Unsere Sexualität ist geschaffen für für uns als Vertiefung unserer Ehebeziehung. Das ist Gottes Wille. Er will, dass wir diese Puzzlesteine zusammen sind, uns wie ein Magnet anziehen und aneinander erfreuen. So wie es da im Sprüche steht, erfreut euch aneinander.
In unserer Ehe ist es einfach enorm wichtig, dass wir in eine gute Sexualität investieren. Das möchte ich einfach jetzt einmal so in den Raum stellen, und eigentlich wissen wir es zutiefst, aber die Frage ist, tun wir es auch? Irgendwie hat es Gott gefallen, in unsere Sexualität auch ganz viel Bindungsfähigkeit hineinzulegen. Und da gibt es ein Hormon in uns, in Mann und Frau, das ist das Oxytocin, das ist das sogenannte Bindungshormon. Das ist auch das Hormon, das ausgeschüttet wird bei einer Mutter, wenn sie ein Baby bekommen hat, dass sie sich so verliebt in ihr Baby. Nun ist es aber so, dass generell im Alltag wir Frauen einen wesentlich höheren Oxytocinspiegel haben als Männer. Und da gibt es ein gewisses Gefälle. Und es gibt aber einen Zeitpunkt im Leben, an dem der Oxytocinspiegel des Mannes ansteigt auf den gleichen Level wie die Frau. Und das ist im sexuellen Höhepunkt. Das muss man sich einfach bewusst machen. Das ist es. Da hat Gott was hineingelegt, was uns verbindet und was wir wertschätzen dürfen. Und wo wir nicht das verkommen lassen sollen, weil ich bin ja immer so müde, ich mag nicht, ich habe außerdem irgend unterschwellig einen Groll und überhaupt das ganze Thema ist fad für mich und so irgendwie. Aber wenn wir uns nicht da nicht hinein investieren, aktiv, vielleicht Bücher lesen, vielleicht als Ehepaar gemeinsam lesen, einander was vorlesen, einander inspirieren, einfach mit aller Kreativität, die uns zur Verfügung steht, daran arbeiten, diesen Bereich auch kreativ einfach auszuschmücken, dann machen wir uns irgendwie schuldig. Ein Nichtreden oder die Mühen scheuen, das gibt es alles im Ehealltag. Wir kennen das, wir wissen das. Und trotzdem daran arbeiten und das nicht minderschätzen. Das Geistliche, es ist geistlich einfach. Es ist nicht das geistliche Mehrwert als unsere Sexualität. Es ist einfach eins. Und den einen Aspekt, wenn wir haben vielleicht Lobpreiszeit und stille Zeit und was weiß ich was alles, da legen wir vielleicht Kreativität hinein. Aber die Frage ist an mich, wie viel Kreativität und wie viel Energie lege ich in unsere eheliche Sexualität hinein?
Eben Gottes Plan ist es, dass wir als Ehepaar eine Einheit werden, dieses Verkleben. Und dieser Klebstoff soll auch nicht brüchig werden, sondern er soll jeden Tag oder immer erneuert bleiben. Und wenn man betrachtet Gottes Wesen, dann ist ein Merkmal seine Beziehung. Also er ist ein Gott der Beziehung. Er ist ein Gott der Hingabe, er ist ein Gott der Liebe, der Freude und er ist der Schöpfer. Und all diese Dinge dürfen wir als sein Abbild auch in uns tragen und sollen es entfalten. Es ist auch eine Parallelität, zum Beispiel von der Beziehung Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist zu unserer Beziehung. Oder auch die Beziehung von Gott zu uns Menschen hat eine Parallelität zu unserer ehelichen Beziehung. Mir gefällt dieser Vergleich oder diese Übersetzung der Beziehung, das ist ein Wesen des Heiligen Geistes, der Gott und Jesus und uns auch verbindet mit dem Durchschreiten. So wie bei einem Tanz, wo man so ineinander sich verschränkt, wo man ineinander durchstreitet. Es gibt so Tänze, wo die eine Seite durch die andere durchschreitet. Und diese Verschränkung, dieses Ineinandersein, das drückt es so aus, wie unsere Beziehung sein soll. Sie soll nicht bis zu der Linie gehen und dann aufhören, sondern es soll ein Durchschreiten sein unserer Wesen. Ein Berührtsein von durch und durch praktisch. Und auch unsere sexuelle Einssein hat eben dieses geistliche Gegenüber. Und wir haben schon sehr früh irgendwie entdeckt, dass Erfüllung mit dem Heiligen Geist und ein sexuelles Einswerden und Orgasmus, dass das eine große, große Parallelität hat. Und da dürfen wir nicht schwarz und weiß trennen, sondern wir dürfen das als eine Einheit sehen. Wir können auch unsere Sexualität wirklich dann so richtig voll erleben, wenn wir sie als vom Schöpfer geschenkt erleben. Wenn wir sie in dieser geistlichen Einheit mit Gott auch empfinden. Dann wird sie noch bunter, noch schöner. Als Ehepaare sind wir zur lebenslänglichen Vertiefung und Erfrischung unserer Beziehung zum Herrn, aber auch zu unserem Ehepartner berufen. Das ist nicht mit einem einmaligen Schritt getan und dann lebt man halt so, so wie ich einmal dem Herrn mein Leben gebe und dann einfach nur dahin lebe, sondern ich möchte ihn mehr und mehr erfassen. Und so auch beim Ehepartner. Eine Ehe blüht dann, wenn ich tiefer und tiefer in diesen meinen geliebten Partner eindringe, wenn ich ihn erfasse. Und da gehört aber einfach Zeit dazu und bewusste Entscheidungen. Das läuft nicht von alleine. Beziehung ist Arbeit. Und die kostet was. Die kostet was, dass ich von mir ein Stückchen aufmache wieder, von mir etwas öffne und preisgebe. Das kostet was, dass ich in neue Bereiche vielleicht vordränge, die ich bis jetzt vielleicht bedeckt gehalten habe. Auch beim Partner, dass ich behutsam in Bereiche vordringe, die bis jetzt noch nicht entdeckt habe. In ihn hineinhöre, dieses Durchschreiten ist da wieder da. Das ist das nächste Bild. Ich habe das so dargestellt, dass es unsere Aufgabe ist, in dem Partner sozusagen Wurzeln schlagen. Dass ich immer tiefer, tiefer das Wesen meines Partners oder meiner Partnerin einfach erfasse, hineinkomme, hineindenke, hineinfühle. Und wenn das geschieht, erst einmal sieht man, da wo zum Beispiel ein Hang gut verwurzelt ist, mit Gebüsch und mit allen möglichen, der rutscht nicht. So ist es auch mit unserer Beziehung. Je mehr wir unseren geliebten Partner erfassen und ihn hinein uns begeben in sein Wesen, umso fester ist unsere Beziehung. Und genau das ist, was wir bauen sollen. Und umso mehr können wir in dieses Bild Gottes hineinkommen. Das Bild Gottes im Partner entdecken. In unserer Gemeinsamkeit entdecken. Also das ist eine große Aufgabe.
Aber dieses Bild gilt auch gleichzeitig für unverheiratete Menschen. Das gilt jetzt nicht nur für die Ehe. Weil jeder hat, auch wenn, egal ob er verheiratet ist oder nicht, viele Beziehungen zum anderen Geschlecht. Geschäftliche, irgendwelche, freundschaftliche und so weiter. Und jeder Mensch braucht das, diese Ergänzung des anderen Geschlechts. Es ist auch in Firmen und bei jeder, weiß ich nicht was, Betriebssitzung und so weiter, einfach wichtig, die Elemente von Mann und Frau, dass die zusammenschauen und dass man auch versucht zu verstehen, sich hineinzudenken in die Andersartigkeit des anderen Geschlechts. Diese Aufgabe ist wohl in der Ehe sehr wichtig, aber sie gilt für jeden. Für jeden und immer und für Ehepartner auch weit außerhalb der Ehe.
Was ein wesentliches Merkmal auch von Ehe ist, dass wir den Partner nicht vereinnahmen, aber dass wir ihn tiefer und tiefer ihn kennen und verstehen. Dass nicht wir uns überstülpen oder aufstülpen, unsere Gedanken, unsere Wesen, das ist das einzig Richtige und den anderen zwingen, mehr oder weniger sich anzugleichen, sondern dass das ein Prozess ist des gegenseitigen Nehmens und Gebens. Und da können wir auch unsere Beziehung prüfen dran, wie weit ärgert uns unser Partner. Wo sind die Punkte, die wir nicht verstehen und uns ärgern? Wo leben wir nebeneinander, weil es vielleicht so bequemer ist, als dass wir uns mehr verbinden? Das sind ganz tiefe Fragen, die uns eigentlich lebenslänglich begleiten, weil es immer wieder neue Prozesse da gibt. Unsere Aufgabe ist es, dass wir einfach mehr in die Einheit eines Abbilds Gottes kommen. Das ist unsere vornehmste Aufgabe. Ja, wenn jetzt diese Sexualität uns so von Gott zugedacht ist als Ehepaare, dann ist die Frage, ist dann in der Ehe alles erlaubt? Auch in der Ehe kann ich die Sexualität missbrauchen. Wie kann das ausschauen? Zum Beispiel, wenn ich meinen Partner dazu benütze, meine eigenen Triebgelüste gerade zu befriedigen. Oder wenn ich nicht darauf achte, dass es zur gegenseitigen Erbauung dient, zur gegenseitigen Freude. Es hat mir gefallen, ich habe mir gelesen, in einem jüdischen Ritus, der Hochzeitsritus, ist es so verankert, dass der Ehemann vor der Eheschließung unterschreibt, dass er sich verpflichtet, auf die sexuellen Bedürfnisse und Gefühle seiner Frau zu achten, dass sie ihm auch ihre Freude an der Sexualität hat. Das ist eine Verpflichtung. Das hat mir gefallen. Und da dürfen wir als Männer, glaube ich, lebenslänglich lernen, weil unser forsches Mannsein da sehr schnell dominiert. Und ich denke, dass wir da sehr viel entdecken können und lernen dürfen. So wie es heißt im Prediger, denn das ist der Lohn, den du für deine Mühe bekommst. Also Sexualität ist was ganz was Tolles, was Göttliches. Das ist uns geschenkt zur Bereicherung, zur gegenseitigen Stärkung und Freude. Und dass dieser Kleber tief, tief in uns hineindringt, richtig Wurzeln schlägt. Und dazu ist die Sexualität, dass sie uns da beflügelt. Weil so tiefe Gefühle wie bei der Sexualität, wenn wir wirklich eins werden mit dem Partner, dann ist es besonders schön, wenn dieses Einssein eben nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und gedanklich und gefühlsmäßig ist. Wirklich Ausdruck dieser Einheit, die ich im Alltag habe, dann ist Sexualität ganz spitze.
Ich habe dann noch ein bisschen nachgedacht darüber, wie weit wir Christen nicht auch eine Mitschuld tragen, sicher eine große Mitschuld sogar, an den heutigen Entwicklungen. Weil eben durch den Leib Christi sozusagen die Frauen, die Würde der Frau genommen worden ist, wie der Ernst schon gesagt hat in der Geschichte, eine negative Sicht der Sexualität da war und auch immer die sexuelle Sünde sehr groß gemacht wurde im Vergleich zu anderen Sünden. Es stimmt schon, dass die sexuelle Sünde viel tiefer geht, weil die Gefühle da einfach so verletzlich und so sensibel sind. Aber wir haben sozusagen die sexuelle Sünde zum Sündenbock gemacht und ganz schnell steht auch da in uns Christen ein Pharisäer auf und findet die sexuelle Verfehlungen viel interessanter, aufregender und schlimmer oder ich weiß nicht was, als andere Verfehlungen. Und natürlich kommt dann so ein, ich habe mir gedacht, dieses ganze Gender-Mainstreaming und so ist wohl auch ein Resultat davon, ein Gegenpendelschlag gegen das, was sozusagen die Christen verbockt haben. Die Frage ist vielleicht schon noch eines Tages, inwieweit wir da auch Buße tun müssen und uns auch zumindest bewusst abtrennen von all dem, was da der Feind hereingebracht hat, nämlich, das sind genau diese Mächte von Richten, Kontrolle, Rechthaberei, Gesetzlichkeit und so weiter. Genau diesen Mächten geben wir Raum, wenn wir so moralisch sind, zum Beispiel. Ja. Und es gibt natürlich auch das persönliche Schuldigwerden. Aber Gott sei Dank, immer wenn wir gefallen sind und schuldig geworden sind oder auch in unserem Leben jemand an uns schuldig geworden ist, es gibt Heilung, es gibt Vergebung, es gibt einen Neuanfang. Es gibt sogar, wir haben Zeugnisse, wo Gott sogar Jungfräulichkeit wiederherstellt, ja? Auch körperlich, wir haben solche Zeugnisse gehört. Ja? Ich habe mir nur gedacht, vielleicht könnten wir noch ein bisschen hineinhorchen, jeder in sich. Wie ist das so bei mir mit dem Richten? Wie ist das so bei mir? Vielleicht habe ich mich auch schuldig gemacht im Bereich der Sexualität durch Schweigen. Entweder dem Ehepartner gegenüber oder auch den Kindern gegenüber. Vielleicht habe ich meinen Kindern keine positive Sicht von Sexualität beigebracht, weil ich geschwiegen habe, weil es mir einfach peinlich war oder weil ich einfach, ja, auch da gibt es Wiederherstellung und Nachholen und ich weiß nicht, ja. Dann natürlich, wie weit betreffen mich sexuelle Handlungen oder Sprüche oder Worte? Also viele von uns sind, da es so ein sensibler Bereich ist, allein schon durch Worte vielleicht verletzt, irritiert, beschämt worden. Und da kann auch noch eine bittere Wurzel drinnen stecken, weil das so tief geht und die Tiefe der Persönlichkeit betrifft. Wenn der Heilige Geist heute irgend so etwas hervorbringt in dir, dann ist eine Möglichkeit, nachher zum Gebet zu kommen oder wie auch immer. Vielleicht hat mich irgendwas verwirrt oder irritiert oder habe ich jemanden verwirrt oder irritiert durch irgendeine blöde Bemerkung. Ein Beispiel ist zum Beispiel, aus meinem eigenen Leben habe ich gesehen, wie sehr man Teenager verletzen kann, indem man sie wegen ihrer Kleidung blöd angeht, sozusagen. Ja. Das ist so ein sensibler Bereich. Wenn Mädchen gerade in dem Alter sind, wo sie sich ihre Weiblichkeit erproben und feststellen, hey, wie reagieren denn überhaupt Burschen auf mich, da schießen sie oft übers Ziel hinaus und dann kleiden sie sich so, wie es uns vielleicht nicht gefällt. Aber das braucht so viel Liebe und so viel Behutsamkeit, sie darauf hinzuweisen, weil das geht total tief. Wir wissen das von unseren eigenen Kindern, dass das ganz viel in ihrem Leben auch Konsequenzen haben kann, dann negative, dass sie sich abwenden von diesen Christen. Und solche Sachen, das haben wir alles schon gehört oder erlebt. Ja. Und ihr wisst ja auch, jeder von uns hat auch Erinnerungen an seine ersten sexuellen Gefühle, Begegnungen oder so. Diese Erinnerungen sitzen ganz tief in uns. Und ja, deshalb greift der Feind das an. Das müssen wir uns bewusst sein. Da müssen wir uns einen Schutzraum schaffen, wo wir dem Feind nicht mehr erlauben, keine Bitterkeit in uns erlauben, keine Verletzungen, die wir nicht vor den Herrn gebracht haben, erlauben. Und auch kein Schweigen erlauben. Es könnte auch in der Ehe, kann man sich auch schuldig machen, nämlich zum Beispiel durch sexuelle Verweigerung oder den anderen verachten wegen seiner sexuellen Fantasien oder Wünsche, die er vielleicht äußert. Oder durch Nichtsprechen, darüber rede ich nicht mit dir. Oder vielleicht ist trotzdem noch ein Teil in uns, das haben wir auch erlebt, dass wir den Sexualakt doch ein bisschen als was Unheiliges ansehen. Also, ja, das sind Dinge, die so tief seit so vielen Generationen drinnen sitzen und der Herr möchte uns in eine solche Dimension der Freiheit und solche Dimension der Kreativität hineinführen. Ja, und deswegen haben wir auch dieses Thema angepackt und ja, es ist dann anschließend noch Gebetszeit und da, wer mag, kann da gerne noch kommen.
Ich möchte vielleicht noch sagen, wer zu diesem Thema nachlesen möchte, was die Bibel sagt zu diesen ganzen Themenbereichen. Der Helmut hat ein ganz super Heftel zusammengestellt, Sexualität und Ehe, wo alle Bibelstellen zu diesen Themen kapitelweise zusammengefasst sind, echt in einer super Weise, wo man nachlesen kann. Und an die Männer habe ich vielleicht noch eine Sache. Wenn ihr eure Frauen ansprechen wollt, dann ist es schön, wenn ihr sie auch bewundert. Und ein schönes Beispiel der Bewunderung eines Mannes an seine Frau ist zum Beispiel im Hohen Lied im Kapitel 4, wo er sagt, wie schön bist du. Und dann zählt er auf deine Augen und so weiter, dein Haar, deine Zähne, deine Lippen, dein Mund, deine Schläfen. Alles zählt er auf, was einfach schön ist an ihr. Und wir dürfen von so einem Liebeslied lernen. Nicht, dass wir das vorlesen, sondern dass wir unser eigenes Liebeslied unseren Frauen sagen. Als Anregung für die nächste Gute-Nacht-Geschichte. Herr, wir danken dir für deine wunderbare Idee, uns so viel Freude und Spaß und Lust aneinander zu geben. Danke, dass es deine Schöpfungsidee war, dieses Zusammensein so bunt und schön und vielfältig zu gestalten. Und dass du uns eine Anziehungskraft aneinander gegeben hast und wirklich uns diese Freude in die Wiege gelegt hast. Und so bitten wir dich, dass du in uns aufzeigst, wo wir da Entwicklungspotenzial haben, wo wir noch nicht in deine Vielfalt und deine Größe der Schönheit hineingewachsen sind. Ich bitte dich, zeig's uns auf und gib uns Gespräche mit unseren Partnern über dieses Thema. Gib uns Worte, das auszudrücken, wo wir Sehnsucht haben, was wir erobern möchten, was wir gerne entdecken möchten. Ich bitte dich, dass du diesen Bereich ganz neu segnest und erfrischt in unserer Gemeinde. Und wir danken dir, dass du es gerne gibst, dass du nicht bei der Schlafzimmertür aufhörst, sondern dass du mit uns gehst, weil die Freude und Lust am Herrn ist verbunden auch mit der Freude und Lust an unserem Partner. Danke für deine Liebe, für deine Größe. Danke, Herr. Amen.